Ich habe zur Predigt ausgewählt Psalm 100 und ich werde jetzt die ersten vier Verse lesen und dann beten und dann die Predigt. Ein Psalm zum Dankopfer. Jauchzt dem Herrn alle Welt, dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Geht ein zu seinen Toren mit Dank, zu seinen Vorhöfen mit Lob. Dankt ihm, preist seinen Namen, denn der Herr ist gut und seine Gnade währt ewiglich und seine Treue von Geschlecht zu Geschlecht. Amen. Lieber Vater im Himmel, dir befehlen wir uns an, unser Herz. Gib uns ein Wort für unser Herz und bereite unser Herz zu für dein Wort und deine Taten für dich. Amen. Liebe Gemeinde, ein Mann aus Bregenz, das ist die Hauptstadt in unserem kleinen Land, der sagte in der Nachrichtensendung, das ist Vorarlberg heute, dass er dem Leben sehr dankbar sei. Und mich hat das verwundert, denn an für sich, das passt irgendwie nicht. Wenn man etwas bekommt, dann sagt man Danke dem Geber. Man sagt dem Geschenk nicht Danke. Und das Leben ist gegeben. Wie kann man da dem Leben dankbar sein? Das ist ja gegeben, ist Gabe. Also das ist es nicht, das war jetzt etwas missverständlich formuliert von ihm. Und er hat nicht Gott gedankt, er hat dem Leben gedankt. Psalm 100 ruft zum Dank auf, nicht dem Leben, sondern dem, der das Leben gegeben hat und viererlei dabei gemacht hat. Er hat nämlich erstens die Welt gemacht, zweitens uns hat er gemacht, drittens sein Haus hat er gemacht und viertens das Dankopfer hat er auch noch gemacht oder gebracht. Diese vier Punkte, denen gehen wir jetzt entlang und das sind sie. Die Welt hat er gemacht. Ein Psalm zum Dankopfer, jauchzt dem Herrn alle Welt. Dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Also die Welt soll ihren Schöpfer ehren. Also Gott hat sie ja geschaffen. Am siebten Tag vollendet er sein Werk, segnet den Tag und heiligt ihn. Und bildlich gesprochen tritt Gott da einen Schritt zurück, sieht sich an, was er alles gemacht hat und erfreut sich an ihr, an seinem perfekten Werk. Und was macht die Schöpfung? Die ganze Schöpfung macht das. Sie ehrt ihn. Sie ist von ihm sehr gut gemacht und sie ehrt ihn. Auch der Mensch. Aber dann ist eben das passiert, der Sündenfall kam, durch den Menschen verursacht und die Schöpfung ist auch in Mitleidenschaft gezogen worden durch den Sündenfall des Menschen. Und bitte nehmt dieses Mitleidenschaft ernst. Sie leidet mit. Und das ist das, was wir heutzutage sehen und was unsere Gesellschaft unwahrscheinlich bedrückt. Ja, das ist so. Und was hat der Mensch getan nach dem Sündenfall? Laut Psalm 19 jauchzt die Schöpfung immer noch. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und das Firmament verkündet das Werk seiner Hände. Ein Tag sagt's dem anderen, eine Nacht tut's der anderen kund. Ohne Sprache, ohne Worte. Aber unüberhörbar ist ihre Stimme. Wunderschön formuliert von Psalm 19. Ja, man hört ihr Jauchzen nicht. Ihre Stimme ist aber trotzdem hörbar, wenn man sie hören will. Auch nach dem Sündenfall, als eben die Schöpfung mitgefallen ist mit dem Menschen, auch da ist sie noch gut. Sie ehrt immer noch ihren Schöpfer und er behütet sie bis zum Ende, bis zu seinem Zweck. Und ja, hier der Aufruf, jauchzt, kommt vor sein Angesicht mit Jubel, das ist dann für sich an alle Menschen gerichtet, an die Menschen weltweit. Das ist ein Gottesdienstaufruf. Und da er an alle Welt gerichtet ist, muss es auch unsere Zeit betreffen. Also erst seit Christus kam, ist das Evangelium in alle Welt gegangen. Und seitdem jauchzt in aller Welt der Mensch Gott zu, ehrt er ihn. Ist also durchaus etwas Modernes. Jetzt, ja, ist christlich-evangelistisch dieser Aufruf. Und wir werden sehen, das ist durchaus auch für uns gedacht. Im zweiten Punkt wird klar, uns hat er gemacht. Er kennt, dass der Herr Gott ist, der hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide, das ist hier gesagt. Und ich fange an mit dem, er kennt, dass der Herr Gott ist. Es gibt viele Götter, die man sich macht, aber es gibt nur einen Gott, der uns gemacht hat. Und zu wissen, dass Gott einen ursprünglich gemacht hat, das sagt uns der Verstand. Denn Staub organisiert sich nicht selbst zu hochentwickeltem Leben. Das zu wissen, dass Gott der Herr ist und einen gemacht hat, das gibt einem auch den Sinn. Der Schöpfer gibt den Sinn, gibt auch den Weg, gibt auch das Ziel. Kein Produzent macht etwas nur so, sinnlos. Wenn ein Tischler oder einen Tisch macht, dann macht er ihn mit einem bestimmten Zweck, mit einem Sinn. Und bei Gott ist es ebenso bei Menschen. Er hat ihn zu einem bestimmten Zweck gemacht. Also zu wissen, dass Gott der Schöpfer ist, das ist zu wenig. Hier steht, er kennt den Herrn. Und im Hebräischen ist erkennen viel mehr als wissen. Es ist, ich sag's euch gleich, es ist laut Genesis 4,1, da erkennt der Adam seine Eva und sie wird schwanger. Also erkennen ist viel mehr als nur wissen. Erkennen ist intim sein, das heißt vertraut sein mit dem Erkannten, eins sein mit dem Erkannten. Und hier heißt es, erkennt den Herrn, euer Gott, euren Gott. Ja, in Genesis 2 warnt Gott den Adam, dass er nicht vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse isst, denn sonst wird er sterben. Hier ist wieder das Wort Erkenntnis oder Erkennen. Also Gott hat den Menschen gut geschaffen, in seine Gemeinschaft geschaffen. Und Adam hatte an für sich das Gute schon in sich, hat es schon erkannt. Er war gut und er war gut mit dem einen. Er war eins mit dem guten Gott. Und Gottes Warnung ist eben die, werde nicht eins mit dem Bösen. Werde nicht eins mit dem Bösen. Das ist die Warnung bei diesem Gebot, das Gott sagt. Und Adam hat es übertreten und er wurde eins mit dem Bösen. Also, erkennt, dass der Herr Gott ist. Heißt also, werdet eins mit ihm, werdet vertraut mit ihm, werdet intim mit ihm, also das heißt auch vertraut. Und wie soll das gehen? Gott ist ja nicht sichtbar und greifbar. Vertraut und eins mit ihm werden, das geht nur über den einen, der es immer war, den Herrn Jesus Christus. Das geht nur über ihn, denn er war immer eins mit Gott. Und er hat uns auch gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Ja, so geht das. Er hat es gemacht. Und wir sollen eins sein mit ihm. Gut, jetzt Schaf seiner Weide. Ich habe es nicht so gern, wenn ich als Schaf bezeichnet werde. Aber hier ist es gut. Schafe sind Herdentiere. Sie können an für sich alleine nicht überleben. Und wenn ein Schaf in die Irre geht, dann fällt es dem Wolf zum Opfer oder dem Bären oder sonst was. Und das ist schon etwas, was wir in Österreich auch erleben und wovor die Bauern an für sich Angst haben. Ja, das geht so nicht. Sie sind Herdentiere, sie können ohne den Hirten eigentlich nicht lange überleben. Und sie sind zudem recht wollig, die Schafe. Und ich habe ein Bild gesehen von einem Schaf, das ist ausgerissen in Australien. Und es hatte, das Schaf war vor lauter Wolle schon nicht mehr sichtbar. Das war unangenehm. Also das Schaf ist auch bei der Wolle auf den Hirten angewiesen. Und er geht dem Schaf an die Wolle. Aber er zieht ihm nicht das Fell über den Kopf. Sie haben die Schuhe nötig und sie haben das Leiten und das Behüten nötig. Und was hier der Psalm 100 sagt, das zielt genau auf Psalm 23. Und da sehen wir an für sich, wie sehr wir Schafe den Herrn nötig haben. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grüner Au, führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße, um seines Namens willen. Und auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil oder Böses, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Und du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde, du salbst mein Haupt mit Öl. Und schenkst mir voll ein, nur Gutes und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn ewiglich. Oder zurückkehren ins Haus des Herrn ewiglich, wie es wörtlich heißt. Der Jesus bezieht sich in Johannes 10 auf Psalm 23. Und er sagt da, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Das heißt, der Hirte ist auch noch der Sündenbock, der für meine Sünde bezahlt. Und der Jesus sagt dann weiter, ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und sie kennen mich und meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und da haben wir das Kennen drin. Das ist dasselbe Wort wie das Erkennen, das Einssein. Das Vertrautsein. Ist der Herr mein Hirte, dann mangelt mir tatsächlich nichts. Und Gottes Diagnose über den Menschen ist eben, dass er laut Römer 3,23 Sünder ist und die Herrlichkeit Gottes ermangelt. Aber der Hirte hat die Herrlichkeit. Und ist er beim Hirten, da mangelt ihm nichts an Herrlichkeit. Der Hirte gibt seinem Schaf seine Herrlichkeit, nimmt im Gegenteil seine Mängel weg. Er weidet ihn, versorgt Schaf, versorgt mich, führt um seinetwillen, und das ist wichtig, er tut es wegen ihm, nicht wegen mir. Er führt mich auf rechtem Weg. Das ist gut. Und wenn die Todesschatten drohen und die Gefahren daherkommen, ist er bei mir. Stecken und Stab, er ist mit Wort und Tat bei mir. Nicht nur mit dem Wort, auch mit der Tat. Und er versorgt mich mit allem reichlich. Auch wenn Feinde da sind, angesichts der Feinde, er versorgt mich. Und Feinde sind immer da für Christen. Mag es die Welt sein, mag es der Teufel sein. Und wenn es die nicht sind, dann ist es das eigene verbohrte Herz. Und er salbt mich mit Öl, das heißt, er gibt mir seinen Heiligen Geist. Und er schenkt mir voll ein. Und der Herr Jesus in Johannes 10,10 sagt wieder, das ist erfülltes Leben. Er gibt das erfüllte Leben. Nicht das sinnlose, das sinnleere Leben. Nein, das sinnvolle, das erfüllte. Und nur Gutes und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Ja, selbst das Üble muss mir zum Besten dienen. Auch das Schlechte. Es muss in seiner Hand und durch seine Bewilligung und unter seiner Führung, es muss mir zum Besten dienen, zum Wohl meiner Seele. Es muss wegen ihm. Und ich kehre zurück ins Haus des Herrn ewiglich. Das heißt tatsächlich zurück. Es ist eine Umkehr, wie das mit dem, die Seele erquickt er ja auch. Und da ist im Hebräischen wörtlich, dass er kehrt die Seele zurück. Er kehrt sie um, er regeneriert sie, er baut sie auf in seiner Gemeinschaft. Das ist gemeint. So Erquickung wie Glas Wasser oder Schluck Wasser, das ist es nicht. Er macht ganze Sache. Er tut gut. Ja, das ist das, was es heißt, Schaf seiner Weide zu sein. Er hat uns gemacht. Und wenn er uns als Schaf in seine Herde aufnimmt, und das ist ein Privileg, das ist was. Ich komme zum dritten Punkt, sein Haus hat er gemacht, und ich lese die Verse 4 bis 5. Geht ein zu seinen Toren mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben, dankt ihm, preist seinen Namen, denn der Herr ist gut, seine Gnade währt ewiglich und seine Treue von Geschlecht zu Geschlecht. Das war's schon. Also Psalm 100 meint hier zuerst den Tempel in Jerusalem. Gläubige durften nur bis in die Vorhöfe gehen, die durften nicht ins Heiligtum hineingehen. Da durften nur die Priester. Und der hohe Priester durfte einmal im Jahr ins Allerheiligste. Aber die Gläubigen eben nur so vor draußen. Seit Christus gekommen ist, ist das anders, ist das einfacher, ist das besser. In Johannes 2,21 spricht der Herr vom Tempel seines Leibes. Und Römer 12,5 sagt, dass wir Glieder seines Leibes sind. Und zusammen bilden wir Gottes Haus. Laut 1. Timotheus 3,15 und Epheser 2, Amende. Wir sind im Allerheiligsten beim Gnadenthron, um Güte und Gnade rechtzeitig zu empfangen. Sagt Hebräer 4,16. Wir sind schon da, schon fast im Himmel. Gott hat durch seinen Sohn nicht nur die Welt geschaffen, er hat nicht nur den Menschen geschaffen, er hat durch ihn auch ein Haus für seine Kinder gemacht. Und die Gemeinde des Herrn Jesus Christus ist nicht nur sein Leib, ist nicht nur sein Haus, sondern ein Stück Himmel auf Erden. Okay, sieht man noch nicht so. Aber Kirche ist ja grundsätzlich nicht das Gebäude, ist des Herrn, das sind die Menschen. Da sagt Psalm 100, geht ein zu seinen Toren mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben, dankt ihm, preist seinen Namen. Machen wir das jetzt einmal praktisch. Ich weiß, ihr seid eben umgezogen und das hat nicht so funktioniert da beim Eingang, aber wenn ihr am Sonntag da Richtung Eulerstraße kommt, dann da draußen zur Tür hereingeht, dann könnt ihr auch schon euch im Vorhof etwas freuen, dass ihr hier ein Zuhause habt, dass hier ein Stück des Himmels ist. Ihr könnt euch draußen schon freuen. Und ich weiß, dass manche das schon zu Hause tun. Sie bereiten sich vor auf den Gottesdienst. Sie danken ihm, dass heute der Tag des Herrn ist und dass er zu treffen ist, Gemeinschaft mit ihnen hat. Das ist Freude, das ist der Höhepunkt der Woche. Ja, das tun manche. Und dann, Kurt hat es angekündigt, Vorspiel gibt's. Wenn die Monique dann Vorspiel macht, dann könnt ihr euch ruhig hinsetzen und euch freuen. Gleich geht's los und Seele zubereiten, also ausrichten. Ich meine nicht die Kinder. Ja, und dann gibt es die Eröffnung im Namen des Herrn. Und wir in Rankweil, ich fordere auf, die Herzen zu erheben zum Herrn. Ja, und dann soll das Lob denn doch auch lautstark werden, das Jauchzen. Und dann beim Ausrichten, wenn wir unsere Sünden bekennen, wenn wir uns einigen mit ihm, vereint sind mit ihm, ja, das ist wohl das größte Lob, das ist das Einssein mit ihm. Und die Predigt hat dann halt den Zweck, Glauben zu schaffen und zu vertiefen. Soll laut 2. Timotheus 3,16, Kurt hat es am Anfang auch zitiert, Belehrung sein und Überführung zu ihm hin, zur Rechtweisung und Erziehung in der Gerechtigkeit. Das soll es sein. Da arbeitet der Vater im Himmel mit seinen Kindern auf der Erde. Da arbeitet der Herr Jesus Christus mit seinen Schülern. Da ist es gut. Und ja, das Danken und das Loben, das hat da seinen Platz. Auch die Bitten haben da seinen Platz. Sie alle geschehen zur Ehre Gottes und zum Wohl für sehr viele. Und ich habe es auch bei den Geboten schon kurz erwähnt, laut Hebräer 10, 25 ist diese Versammlung, die Vorabvereinigung mit dem Herrn Jesus Christus, nicht im Leib, aber Geist und Seele. Diese gottesdienstliche Versammlung ist das Beste, was es auf dieser Welt gibt in Bezug auf ihn. Es gibt nichts Höheres. Das Beste kommt allerdings dann am Schluss, wenn der Herr Jesus wiederkommt und wenn er sich dann ganz mit seiner Braut, mit seiner Gemeinde, mit seiner Erlösten, mit seinem Leib vereinigt. Dann ist wirklich alles gut. Aber da müssen wir noch etwas warten. Und was wir jetzt bringen können, ist das Dankopfer. Aber das hat ja auch er gebracht. Vierter Punkt. Das Dankopfer hat auch er gebracht. Der Psalm beginnt, ein Psalm zum Dankopfer. Und dieses Dankopfer oder dieses Wort, das hört man im modernen Israel sehr oft und häufig. Toda oder Toda Rabba. Das heißt Danke oder vielen Dank. Aber in der Bibel heißt dieses Dankopfer an für sich mehr. Es ist erstens, da wird es verwendet, da werden makellose Widder als Sündenböcke geopfert, um Frieden mit Gott herzustellen. Und diese Böcke, diese Sündenböcke sind das Todah, das Lobopfer. Dann weiters wird es gebraucht in Josua 7,19. Da sagt der Josua zum Achan, der gestohlen hat gegen Gottes Wort und der dann die ganze Gemeinde Israel geschädigt hat, da sagt der Josua zu ihm: Gib Gott das Lobopfer und bekenn deine Sünden. Und Achan tut's. Da ist wieder dieses Todah, Lobopfer. Er bekennt seine Sünden. Dann wird es wieder gebraucht in Psalm 50. Da steht in Vers 14: Opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde. Und Gott Dank opfern, ja, das kann schon was kosten. Und das kostet das Herz auch die Selbstverleugnung. 17 Mal ist Selbstverleugnung im Neuen Testament erwähnt. Ich kann nicht tun, was ich will. Dein Reich komme, statt mein Reich. Dein Wille geschehe, statt mein Wille. Ja, dieses Opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde. Ja, Gelübde, das erstellt man, das gibt man, wenn man heiratet, dann gelobt man seiner Geliebten oder seinem Geliebten. Ist auch gelobt und Gelübde ist auch bei der Kirchenaufnahme. Wenn wir in unserer Kirche aufgenommen werden, dann geloben wir etwas. Nämlich mitzumachen am Reich Gottes. Die Sonntage regelmäßig zu besuchen, das Abendmahl zu besuchen und uns daran zu erfreuen, das geloben wir. Und natürlich den Nächsten zu dienen. Ja, das geloben wir. Es gibt noch ein Dankopfer, ein Todah, Hebräer 13, 15. Da steht: Durch Christus lasst uns nun Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Und der Name des Herrn und Erlösers zu bekennen, das kostet manchmal durchaus Überwindung der Menschenfurcht. Also auch Selbstverleugnung. All das gehört zum Dank oder zum Lobopfer. Erstens makelloser Dank, zweitens Sünde meiden, drittens Gelübde erfüllen, viertens Gott durch das eine mit ihm, also Gott mit Gott eins sein. Das ist das vierte. Und ja, wer hat das alles gemacht? Und wenn ich jetzt das so frage, wie es zeigt da einer auf? Einer hat es gemacht, das ist der Herr Jesus Christus. Er hat das gebracht. Er hat sein Leben makellos mit Gott gelebt, hat seine Gebote nicht beiseite geschoben, hat sie alle erfüllt, bis auf den Punkt. Zweitens, er wurde zum Sündenbock für die Seinen, nahm ihre Schulden bei Gott auf sich, ging mit ihnen, diesen Sünden, praktisch in die Hölle. Er ist drittens der gute Hirte, der uns weidet, unsere Seelen regeneriert, zurechtbringt. Er ist an für sich das einzige große Dankopfer, das Todah Rabbah, zu unserem Wohl. Und dafür ist ihm zu danken. Und noch etwas, nur durch ihn kommt unser Dank eigentlich auch bei Gott an. Sonst kommt unser Dank nicht an. Auch unsere Bitten kommen nicht an, wenn er nicht wäre. Schluss. Der Jesus Christus hat die Welt gemacht, hat viele zu seinen Schafen gemacht, er hat sein Haus gemacht, das bis in den Himmel reicht. Er hat das 100% Lobopfer für uns gebracht. Also haben wir auch guten Grund für unsere Gottesdienstliturgie, die relativ einzigartig ist. mit Gottes Geboten und Sündenbekenntnis. Und wir haben vor allem auch allen Grund, ihm dankbar zu sein, dafür, dass er uns in die Gemeinschaft hineingerufen hat, in die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus und damit für Gott. Und ja, wenn er das schon hier getan hat, dann wird er sein Werk auch vollenden. Er wird uns in den Himmel bringen. Dafür gehört ihm jetzt schon der Dank. Amen.